Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas. Letzte Woche war ich in Stuttgart. Diese Woche bin ich in meiner Heimat Osnabrück. Nach wie vor in NRW befindet sich mein Kollege Clark Sänger. Was geht ab?
Ja, noch. Gleich geht's ab Richtung Hamburg. Ja.
Nach Hamburg machst du ein Wochenende im Norden.
Ja, wir überraschen den guten Patrick zum Geburtstag. Hier kann ich es ja schon verraten. Das wird ja erst danach online sein.
Ja. Ja.
Wir feiern rein heute und stehen dann auf einmal in Hamburg und das wird anstrengend und lustig.
Gut, dass das Erste, was dir dazu einfällt, ist, dass es anstrengend wird. So ist das, wenn man nicht mehr 18 ist und 3 Tage durchsaufen kann.
Ne? Ja, genau. Jetzt werden es zum Glück nur 2.
Mit wie vielen Leuten fahrt ihr hin?
Hinfahrt nur zu dritt, aber da kommen noch ein paar Leute aus Oldenburg und das wird schon ganz fein. Morgen kommt auch noch ein Homie nach. Also.
Okay, und der hat jetzt Samstag, also morgen Geburtstag am Samstag und er hat, also jetzt, wenn ihr es hört, die Zuhörer, er hat heute Geburtstag, Patrick, und er weiß nicht, dass ihr ihn besuchen kommt.
Korrekt.
Sehr schön. Überraschungsparty ist immer gut. Hoffen wir mal, dass er verfügbar ist. Nicht, dass er auf einmal selbst irgendwie spontan einen Geburtstagstrip macht, aber ich denke, auch dann könnt ihr genug Spaß haben in Hamburg. Nee. Hamburg ist ja immer eine Reise wert.
Ist alles gut geplant.
Okay, ihr habt vorher abgecheckt, dass er auf,
das passt
er
schon.
Auf jeden Fall da ist.
Eine Überraschungsparty gab es heute auch für mich. Also ich habe nicht kommen sehen, dass Crow und Carpi zusammen einen Song droppen würden.
Boah, was eine Überleitung. Aber eine durchaus passende, denn ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Es war jetzt aber, glaube ich, auch nicht länger angekündigt, sondern jetzt sehr spontan. Was eigentlich krass ist dafür, das ist ja voll die krasse Kombination so von den beiden Namen her. Sehr unerwartet, wie du sagst, Überraschungsparty. Aber haben die jetzt nicht großartig vorher die Werbetrommel gerührt, so wie ich das mitbekommen habe?
Nee, also ich meine, komplett überraschend, dass da irgendwie Kontakt besteht, war das jetzt auch nicht, weil Carpi ja schon mit einem Wasserplätschern auf Crows anscheinend vorzeitig beendetem Projekt C am Start war. Dieser Song, wo jeden Tag ein neuer Artist und ein paar neue Sounds dazu kamen in dem Beat. Ja, aber jetzt der erste richtige Song von den beiden gemeinsam und es ist eine locker poppige Geschichte geworden, die das ist der Sound für die Cocktailbar und mit so einem lockeren Gitarrenriff, das nach Sonnenuntergang klingt, dieses leicht schlumpfige Vocal Sample mit der Nostalgie des letzten Urlaubstages und so weiter. Ich find's nicht gut.
Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört, dass du es nicht gut findest. Das klang da gar nicht durch in deiner Stimmlage und wie du das betont hast.
Ja, ey, ne, no hate an Carpi und Crow. Ich finde, beide machen immer wieder interessante Sachen. Ich fand jetzt dieses Crow-Projekt, was jetzt letztens, dieses C, fand ich schon echt interessant. Und Carpi hat auch immer wieder seine Momente. Aber das hier, die haben nicht, die Combo wurde nicht optimal ausgenutzt, meiner Meinung nach. Also bei den beiden zusammen, da hätte man mehr rausholen können. Ich weiß nicht, der Song wirkt mir zu einfach. Die Hook von Carpi ist so auch, haben wir schon jetzt zum 7. Mal gefühlt gehört. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es trotzdem ein Erfolg, aber fühle ich nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, schließe ich mich voll an. Also wenn ich jetzt die beiden Namen lese, dann denkt man natürlich auch erstmal, oh, Überraschung, die beiden zusammen. Andererseits passt es dann irgendwie. Also jetzt mal abgesehen davon, dass, also weil du ja meintest, da bestand ja schon Kontakt wegen dieses Wasserplätscherns, was er dazu beigesteuert hat, der Carpi. Also die beiden sind ja eh so riesige Künstler. Also wenn die wollen, können die wahrscheinlich jeden erreichen aus der Szene und mal um eine Zusammenarbeit fragen. Da muss ja jetzt, glaube ich, keiner beim anderen betteln. Aber ich finde es auch insofern interessant, jetzt rein auf dem Papier her, weil die auf den ersten Blick so sehr unterschiedliche Künstler sind, aber sie dann doch irgendwie dieses Anderssein vereint. Also weil die halt auf ihre Art und Weise verrückte Momente haben, rumexperimentieren, sehr vielseitig sind, verschiedene Richtungen ausprobieren. Mhm. Also Carpi dann natürlich nochmal auf eine viel extrovertiertere Weise in Person von Joe Cabra.
Ja, schönes Wort, um das zusammenzufassen.
Ja, und halt auch noch in einer viel häufigeren Frequenz. So, also allein dadurch, dass der Crow viel, viel, viel weniger released und ja dann doch mehr der Albumkünstler ist. Also natürlich ist er auch eine absolute Single-Maschine. Aber die unterscheiden sich ja schon in vielen Elementen und von ihrem Aufsehen und wie man von ihrem Auftreten und wie man sie wahrnimmt. Aber irgendwo haben die dann doch, glaube ich, Gemeinsamkeiten. So halt dieses Künstler, also dieses Künstler-Dasein, natürlich jeder Rapper ist erstmal Künstler, aber du weißt,
das Experimentierfreudige.
Was
Also ich meine, genau, bei so, Kapi sieht man
halt
das.
Wirklich in Kunst ausleben und Sachen ausprobieren. So.
Ja, voll. Und ich finde es halt auch interessant, weil Crow hat ja jetzt nicht alleine so, wir haben häufig schon die Namen genannt, Casper, Materia, Crow, die haben halt Deutschrap schon so ein bisschen in so eine neue Ära geführt, in der Deutschrap halt auch Pop sein kann. Und Kapi, ich weiß nicht, ob es Kapi in dem Ausmaß gegeben hätte, wenn das halt nicht vorher passiert wäre. Aber ich meine, da liegen zwischen Crows Start 2011 mit Easy und als Kapi dann 2018 mit Berlin lebt die ganze Nummer 1 Singles hatte, da liegen natürlich auch etliche Jahre dazwischen und da ist auch sehr viel anderes noch dazwischen passiert. Aber es sind halt trotzdem, also Crow war, als er dann die ganzen Nummer 1 Singles hatte, glaube ich, der erfolgreichste Deutschrap-Act, also aus dem erweiterten Deutschrap-Kosmos überhaupt, wenn man das an der Nummer 1 Singles misst. Vorher hatten nur Tic-Tac-Toe irgendwann in den 90ern halt mal geschafft, und das ist ja auch so erweiterter Rap-Kosmos, sage ich mal, zwei Nummer 1 Singles zu haben. Und Crow hatte dann drei. Und ich weiß, also inzwischen wurde er natürlich mehrfach überholt von Apache, Samra. Ich glaube, Juju hat gleich gezogen. Ich weiß nicht, ob Loredana schon davor liegt. Aber Crow war halt schon.
Ja, und allen voran natürlich Kapi.
Ja, genau. Ich habe mir auch, also Crow hat drei. Und mit den drei war er halt auch eine Zeit lang, glaube ich, Spitzenreiter. Und Kapi hat jetzt 21. Also das sind die Wikipedia-Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Features damit reingerechnet haben. Und ich habe auch mal geguckt nach den Tonträgern. Wahrscheinlich muss eigentlich mit Streaming eingerechnet sein. Da hat Crow laut Wikipedia 4,3 Millionen verkauft und Kapi 6,8. Also wir haben da schon zwei der erfolgreichsten deutschen Rapper, die es gibt. Aber da hätte halt echt mehr bei rumkommen können. Keine Ahnung, vielleicht kommt noch mal irgendwann eine andere Combo von den beiden.
Ja, da vereinen sich ein bisschen so zwei Generationen. Also alterstechnisch liegt da jetzt gar nicht so viel zwischen. Also die sind, glaube ich, nur 5 Jahre auseinander. Crow dürfte jetzt so Anfang 30 sein, Kapi ist ja 25. Mhm. Und trotzdem, wie du sagst, die stehen so beide für eine Phase in Deutschrap, sind dann beide extrem erfolgreich im Mainstream geworden. Also man kann die schon so als Aushängeschilder nehmen. Und deswegen, es gibt da schon einige vereinende Elemente, obwohl man, wie ich meinte, auf den ersten Blick vielleicht denkt, boah, die sind ja komplett unterschiedlich. Und sind sie bestimmt auch in vielen Parametern auch. Aber gerade weil sie halt so viel rumexperimentieren und so viele musikalische Einflüsse haben und sich nicht beirren lassen von irgendwelchen äußerlichen Kritiken oder was jetzt die Fans wollen oder dass sie nur das machen, was gerade angesagt ist. Gerade deshalb hätte ich mir da was wesentlich Wilderes erhofft, was Experimentelleres. Ich glaube, da hätte richtig was bei rauskommen können. Ja. Und ja, jetzt ist es halt dann doch echt eine 0815-Pop-Nummer, so, ne?
Ja, ich muss mir ja gerade vorstellen, meinst du, die waren zusammen im Studio oder haben sich die Parts einfach
das
so
hin und her geschickt? Das habe ich mich auch gefragt.
Weil wenn die beiden das zusammen im Studio sitzen, ich glaube, das wäre schon, ich glaube, da wird was anderes bei rumkommen. Ich denke mal, das ist eher so diese Kapi Bizarre Joker F-Geschichte hier. Und die haben sich gedacht so, ey, lass doch nochmal Crow draufholen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch labelmäßig, weil Crow hat ein neues Album in den Startlöchern, Kapi auch, so, okay, wir nutzen diese Synergie jetzt. Aber wenn die beiden zusammen im Studio sind, also das könnte sehr strange werden, aber könnte auch extrem produktiv sein. Da würde ich gerne so ein Mäuschen irgendwie in der Ecke sein und einfach zugucken, was passiert.
Ja, voll. Also das habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren. Also im Video ist Crow ja schon mal nicht. Das Video haben halt Kapi ja in Antalya gedreht, wo er sich gerade, ich weiß nicht, ob immer noch, aber auf jeden Fall jetzt länger im Urlaub befand, in der Türkei. Auch witzig, das heißt Frühstück in Paris und er ist halt so in der Türkei am Strand. Auch so ein bisschen Textbildschere, aber das ist auch nur so Kleinigkeit. Ja, habe ich mich auch gefragt, ob die zusammen im Studio waren, weil ich denke auch eher nicht. Es klingt eher nach Part und Beats hin und her schicken, weil ich glaube auch, wenn die zusammen im Studio wären, ich denke, es würde immer in eine Pop-Richtung laufen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er Crow raufholt auf so einen voll harten Streetbanger im Kapi.
Wäre aber auch lustig, Alter.
So Kukubra-mäßig.
Oder auf so
Techno. Ja, wäre auch geil. Wobei, auch das kann ich mir vorstellen. Ich traue Crow alles zu. So, wir haben ja letzte Woche hier sehr ausführlich über Crow gesprochen, anlässlich von Fall auf. Und haben ihn ja auch zu Recht sehr gelobt. Und egal, ob man jetzt immer alles von ihm gefeiert hat, man muss ja wirklich anerkennen, dass er ein Ausnahmekünstler ist. Aber das kommt hier halt nicht ganz zur Geltung. Genauso wenig wie bei Kapi, finde ich. Ich glaube, wenn die zusammen im Studio wären, da könnte auch eine, auch wenn es da eine Popnummer wäre, aber eine ausgefallenere, eine unikere, eine andere Art von Pop bei rumkommen, weil es gibt ja guten Pop, es gibt schlechten Pop, es gibt Pop, der irgendwo dazwischen ist, und ja, das ist für mich so irgendwo dazwischen. Das gibt's halt, also das wird's halt, das hat schon sehr oft gegeben in der Form, und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also jetzt nicht von den beiden, aber so vom Ding her.
Ja. Ja, der hier fürs Protokoll noch produziert von Joker F. Bizarre und Phil the Beat hat noch mitgemacht.
Genau, ja. Video von Heiko Hammer, wie immer. Und apropos Video, kann es sein, dass das die Frau aus dem Easy-Video ist?
Boah, ist Bruder, ich habe das Video noch nicht gesehen.
Ja, weil ich bin auch nicht direkt selbst drauf gekommen, weil es natürlich viele, viele Jahre her ist, dass ich das Easy-Video gesehen habe. Wann kam das raus? 2012, glaube ich.
2011, meine ich.
11 oder 12, Crows Durchbruch damals, sehr, sehr nicer Song, bis heute richtig zeitlos einfach. Und ja, ich habe mir jetzt beides nochmal angeguckt, ich will es jetzt nicht garantieren, aber es könnte echt sein, dass sie das ist. Das wäre auf jeden Fall so ein nices, ja, Easter Egg, sage ich jetzt mal. Danach so vielen Jahren dann nochmal die gleiche Dame zum Videodreh zu holen. Aber wie gesagt, ist sie auf jeden Fall ohne Gewehr.
Yes.
Was ich auch noch interessant fand, ich habe mir dann, also ich lese immer so ein bisschen Kommentare, da schrieben so einige Kommentare, ja, gib zu, Crow war unsere Kindheit, oder ey, Feeling wie früher bei Crow, richtig Sommervibes, wir haben das doch alle damals gehört. Das fand ich voll interessant insofern, dass er ja früher voll gehatet wurde dafür und sehr viel ja, Gegenwind erfahren musste, gerade aus der Rap-Szene. Und jetzt so rückblickend sagen dann die Leute so, ja, also ja, muss ich schon zugeben, das war schon damals so unser Ding und das hat unsere Kindheit geprägt und unsere Jugend und so. Fand ich ja interessant, dass er jetzt so auf einmal so Jahre später dann die Liebe dafür bekommt.
Ob das jetzt die gleichen Leute sind, die den früher gehatet haben, steht natürlich auch in den Sternen. Also ich schätze mal,
naja, aber wenn könnte du, schon wenn sein, du ja. Kommentare anfängst mit, ja komm, gib doch zu oder ich muss schon zugeben, dann gestehst du dir ja selber so ein bisschen was ein. Also ich glaube schon, dass viele, die damals vielleicht rumgehatet haben, also mit der Crow-Zeit, als er so gehypt wurde und den Hits und so, verbindet, glaube ich, jeder irgendwo was. Heißt ja nicht, dass man voll der Fan gewesen sein muss, aber der lief halt überall und hat die Sommer geprägt hier in Deutschland. Und insofern, ja, finde ich ganz schön, dass auch hier und da dann nochmal quasi jetzt so nach vielen, vielen Jahren die Einsicht kam, Crow hat da wirklich ganz neue Wege aufgemacht und ja, die ganze Szene und Musikszene, Deutschrap-Szene einfach sehr geprägt, nachhaltig.
Ja, Mann. Hater werden auch älter. Ich glaube, also nicht nur, wir sehen, dass es auch viele ältere Hater gibt. Was heißt Hater? Das sind teilweise auch einfach Leute, die fühlen die Mucke von heute einfach nicht mehr. Die wollen den Rap hören, mit dem die groß geworden sind, irgendwo legitim. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Hater im Internet, die diese bösen Kommentare schreiben und so, eher jünger sind und dann vielleicht auch mit der Zeit so sagen, ja, ey, guck mal, so schlecht war damals gar nicht so.
Ja, um eine klassische Deutschrap-Aussage anzuwenden, aus Hater wurden Fans.
Ja.
Ja, also, weitere Single aus CB7 von Capital Bra, dauert nicht mehr lange, in 2 Wochen ist soweit, kommt am 4. September. Wird ja ein sehr bunt gemixtes Album, halt mit solchen Songs und dann auf der anderen Seite Songs wie Komm Komm, mit dem er das Ganze eröffnet hat. Also es gibt halt die Full-Straight-Pop-Nummern, wie ja auch die mit Bozza zum Beispiel, oder aber halt auch die Street-Banger. Ich werde mich dann eher auf die Street-Banger freuen, weil den Popping Capi, ich finde jetzt nicht grundsätzlich alles von ihm dann irgendwie, oder kann mir das jetzt nicht alles grundsätzlich nicht geben, aber dadurch, dass es halt so viel war in den letzten Jahren, freue ich mich dann doch mehr auf die harten Sachen da.
I see.
Yes. Kommen wir zum Spotlight-Produkt in dieser Woche von unserem Partner Teufel. Und das sind diesmal die Move BT. Die Move BT sind Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer aus Aluminium, kommen mit einem hochauflösenden Klangbild daher, sind spritzwasser-geschützt und brauchen auch lediglich 2 Stunden zum Wiederaufladen. Allerdings ist das auch nicht oft nötig, denn der Akku in den Move BT hält bis zu 20 Stunden lang. Zudem verfügen die Kopfhörer über optional nutzbare Ear-Hooks. Die sorgen dann auch dafür, dass ihr beim Sport da sehr sicheren Halt habt. Und das Beste ist, ihr könnt die Move BT gratis abstauben, denn wir verlosen 3 Exemplare auf dem HipHop.de Instagram-Kanal. Also checkt auf jeden Fall das Gewinnspiel auf Instagram ab. Die Teilnahme ist ganz easy und an der Stelle auch mal Danke an alle, die beim letzten Gewinnspiel mitgemacht haben. Da hatten wir eine extrem rege Beteiligung. Also checkt auch diesmal das Gewinnspiel ab zu den MoveBT. Und für alle, die diesmal kein Glück haben, die MoveBT und alle weiteren Teufel-Produkte findet ihr auf teufel.de oder natürlich in den Teufel-Stores. Und an dieser Stelle auch wieder der Hinweis auf die Spotify-Playlist teufelxhiphop.de. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs sowie alle Podcast-Folgen von Release Friday.
Yes, yes. Sir.
Alright. Das war's zu den MoveBT. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Und da würde ich sagen, machen wir weiter mit 2012 von Bowser und Juju, neben Carpi und Crow, die wohl prominenteste Kombination heute. Produziert von Stickle und Bowser selbst, Video dazu von Christoph Solecki, aka Amigo Blanco. Und es ist auch erst die zweite Single aus 100 Pro, dem vielleicht, also laut Ankündigung, letzten Album von Bowser. Und das Album wird übrigens nur 12 Songs haben, was ich schon mal ein sehr gutes Zeichen finde. Also nicht so ein überladenes Album. Aber krass irgendwie, also mir ist so aufgefallen, ey, das ist erst die zweite Single. Die erste war ja Selfmade Babylon mit Bowser. Mhm. Aber das Album kommt halt auch erst im November. Also man wird so oder so noch einige Singles bis dahin hören. Aber bisher hat er sich ein bisschen rar gehalten in dieser Promophase. Ja. Was sagst du denn dazu, mein Lieber?
Ich würde sagen, das ist jetzt neu für den Sektor. Das ist für mich absolut der 1Live-Cocktail des Grauens. Das klingt schon wieder so böse, Alter, aber was soll ich machen? Ich kann es nicht fühlen. Also ich finde die Parts sind stabil, so wie sie erzählen, wie sie früher gehasselt haben und durchgezogen haben und jetzt irgendwie dann doch am Start sind. Aber insgesamt, dann hat das diese Motivationshymnen, We Made It Charakter und die Hook, in der Hook klingt dann für mich noch ein bisschen nach einem Liebessong. Ich weiß nicht, wie das dann so wirklich zusammengeht, aber so richtig, keine Ahnung. Das sind mit zu viele Formeln, die da drauf angewendet wurden, für meinen Geschmack. Also ist stabiler Pop mit gerappten Parts, aber Bro, da muss ich echt relativ schnell los.
Ja, soundtechnisch konnte ich mir das schon denken, dass dir das nicht unbedingt gefällt. Ich weiß allerdings jetzt gar nicht, ob man bei den beiden da so unbedingt von Formel sprechen kann. Also, weil das ist ja jetzt nichts, was die, ich glaube, das entsteht auch einfach, wenn ein Bowser und eine Juju zusammentreffen, dass da auf jeden Fall so ein Song dann auch einfach organisch entstehen kann. Mir gefällt das ganz gut, in welche Richtung Bowser gerade mit dem Album geht. Wie gesagt, erste Single war Selfmade Babylon mit Bowser.
Die fand ich sau stabil. Also da fand ich
das
echt
war so sehr stärker. Kritische Selbstreflexion und so der Abfuck auf die Szene und die Gesellschaft. Auch interessant, beide Singles jetzt also mit Feature, die man bisher kannte, noch keine Solo-Songs vom neuen Album von Bowser. Ja, jetzt gibt's ein Liebeslied, allerdings nicht an eine Person, sondern an die Musik. Zumindest hat Juju es so angekündigt und es ergibt ja auch vollkommen Sinn. Also sie meinte auf Instagram, heute gibt's ein Liebeslied an die Musik. Okay. Also die Hook widmen sie hier ihrer Leidenschaft und nicht einer einzelnen Person, auch wenn man das natürlich erstmal so verstehen kann.
Okay,
aber wenn man dann die Parts hört.
Das macht es auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen kohärenter. Ich dachte so, hä, wieso ist denn jetzt auf einmal noch so eine Liebessong-Hook? Aber gut, das ergibt dann natürlich Sinn. Aber es ist halt trotzdem so geschrieben, dass du es auch als Liebessong an, was weiß ich, du bist 16 und hast dich gerade in das Mädel aus der anderen Klasse verliebt und dann kannst du den Song natürlich auch so zu Hause hören und an sie denken, mäßig.
Ja, das stimmt. Also wenn man da jetzt den Kontext nicht unbedingt kennt, dann muss man ihn sich schon ein bisschen erschließen, wenn man denn überhaupt drauf kommt. Aber zumindest die Parts und das Video auch dazu, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen?
Noch nicht, ne.
Achso, ja, Video ist nice, finde ich. Wie gesagt, von Christoph Solecki. Props an der Stelle. Da sind die beiden quasi in so jüngeren Ichs zu sehen. Also im Bowser-Part ist dann Bowser als jüngerer Bowser zu sehen, im Juju-Part Juju. Bowser ist da unter anderem so in einem dunklen Zimmer am Aufnehmen, so seine ersten Songs mit den Homies. Und aus Verzweiflung klaut er dann auch was in einem Laden, weil er kein Geld hat und wird dann dabei erwischt. Juju streunert so ein bisschen mit ein paar Mädels durch Berlin, rappt dann einer Freundin im Treppenhaus was vor. Das fand ich auf jeden Fall nice umgesetzt und passt dann auch meistens genau zu dem, was gerade in den Parts los ist. Genau, es ist ja, der Track heißt ja 2012 und die beiden versetzen sich auch so ein bisschen zurück ins Jahr 2012, was ja bei beiden Sinn macht, also jetzt nicht nur in dieses Jahr, sondern generell in ihre Vergangenheit, aber so 2012 war ja noch so das ungefähr das letzte Jahr, in dem beide noch nicht die Aufmerksamkeit hatten. Sixten war noch nicht gegründet zu dem Zeitpunkt, die haben sich 2014 gegründet.
Aber Sixten kam auch so richtig an den Start erst 2015 oder 16, oder?
Ja, aber ich denke mal, da wird ja schon im Hintergrund dann so ein bisschen was abgelaufen sein. Oder dass die wussten, wir haben vielleicht jetzt einen Deal oder so. Also anscheinend scheint ja 2012 für die so das ein Schlüsseljahr gewesen zu sein oder so das Jahr, wo sie sagen, ey, da war wirklich noch alles auf Null. Ja. Bei Bowser war es das Jahr, bevor er auf Capos Album Hallo Monaco war, das kam 2013 und da hatte Bowser dann ja das erste Mal so mehr Aufmerksamkeit, kurz danach kam seine Seelenmanöver-EP 2005, wann kam Drei-Farben-Haus? Ich glaube, bis Drei-Farben-Haus hat es dann noch ein bisschen gedauert, aber ja, bei Bowser war es dann 2013, wo er erstmals mehr Aufmerksamkeit bekam, also 2012 war da auf jeden Fall noch nicht so viel los, dementsprechend rappt Bowser auch 2012 und ich warte auf ein Wunder, bete am Tag 8-mal Vater Unser, sitze in meinem Studio, mach Baba Songs, aber mit den Songs leider kein Baba Umsatz. Ich verzweifle fast, ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft, aber eins hat mein Lifestyle mir beigebracht. Fuck, jetzt habe ich mir die letzte Zeile nicht mehr rauskopiert.
Man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht.
Jawohl, so, da muss ich doch, da ist auf dich Verlass. Das hat mich ein bisschen erinnert an sein Intro von Drei-Farben-Haus, übrigens ein sehr, sehr starkes Intro, sehr persönlicher Song. Da rappt er, ich bin Tag für Tag nach 10 Stunden Drecksarbeit mit der S-Bahn ins Studio gefahren, um einen Text zu schreiben, um einen Beat zu bauen, um eine Hook zu singen und habe jeden Tag darüber nachgedacht, mich umzubringen. Also sehr krasse Zeilen, die er da auf dem Intro hatte und so ein bisschen spinnt er ja jetzt diese Gedanken weiter hier auf seinem Part auf 2012 und passend zu der Zeile, wo er dann davon rappt, dass er im Supermarkt nicht mit seiner Leidenschaft, also mit der Musik bezahlen kann. Kommt dann auch die Szene, wo er da erwischt wird, weil er im Kiosk da irgendeine Kleinigkeit klaut, dann geschlagen wird von dem Besitzer und so. Also so richtig abgefucktes Leben einfach.
Okay, ja, ey, ich finde schon, das ist auch so, ne, ich setze mich dann jetzt hier hin und sag so, ah, das ist mir zu formelhaft, nee, zu poppig und so. Da steckt ja wahrscheinlich schon sehr viel Persönliches drin. Also, ne, das will ich jetzt hier niemandem irgendwie absprechen. Und ich denke mal, das ist auch eine Motivationsstory, die ein paar Leuten helfen kann oder die denen auch so Hoffnung gibt. Und es ist ja auch, also, dass ich das jetzt nicht so direkt gecheckt habe, dass das für Musik gesprochen, für Musik geschrieben wurde, das ist ja auch irgendwie eine Songwriting-Leistung, dass es auf beides anwendbar ist. So, du kannst dir vorstellen, es ist eine Person, aber ist eigentlich Musik so und diese Doppeldeutigkeit ist ja irgendwo auch eine Leistung, aber ne, deshalb auch mal ein bisschen was Positives dazu, auch wenn es jetzt nicht mein persönlicher Musikgeschmack ist.
Ja, nee, also dass jetzt soundtechnisch nicht unbedingt dein Geschmack ist, wie gesagt, das weiß ja jeder, der hier uns regelmäßig zuhört, aber inhaltlich ist da schon einiges rauszuhören, rauszulesen, wie gesagt, gerade in Verbindung mit dem Video und wenn man die Story von den beiden kennt, also man muss halt echt sich klar machen, so, der hat halt auf dem Intro zu Drei-Farben-Haus, wie ich hier gerade zitiert habe, rappt er noch drüber, ich habe nachgedacht, mich umzubringen, so, und jetzt sagt er hier auch 2012 und ich warte auf ein Wunder. So, und das ist jetzt 8 Jahre her und in diesen 8 Jahren ist er einfach zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands geworden mit Songs wie Was du Liebe nennst und auch Juju komplett durchgestartet, erst mit Sixten, dann Solo. Also das ist schon krass und ich denke, das ist für die auch krass, sich dann so nochmal da hineinversetzt zu haben und ich glaube, denen liegt schon viel so an dem Song, da ist schon viel Persönliches mit drin.
Ja, produziert übrigens von dem guten Stickel.
Ja, und von Bowser auch.
Ah, okay,
gut. Ich glaube, hatte ich auch schon erwähnt eingangs. Ja, Juju schaut sogar bis in die D-Mark-Zeiten zurück. Wie gesagt, es geht hier nicht nur um 2012. Sagte, nein, wir hatten keinen Benz, jeden Tag gekämpft. Wir haben jede Mark umgedreht und später jeden Cent. Scheißegal, solange du bei mir bist. Ich war auf Klassenfahrt, sie haben mich wieder heimgeschickt und meine Mama hätte mich so gerne ins Heim geschickt. Die Zeile fand ich auch krass, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie schon mal so offen darüber gesprochen hat, dass sie auch solche Probleme zu Hause hatte, dass ihre Mutter sie wohl offenbar sogar gerne ans Heim abgegeben hätte.
Ja, das ist schon hart.
Also steckt schon sehr viel Story drin. Und ein Kommentar, den ich auch noch passend fand, abgesehen vom Inhaltlichen, hat einer oder ein Nee geschrieben, krasser Song, mir kommt so vor, als hätte Juju nochmal gesangstechnisch eine Schippe draufgelegt. Finde ich, das stimmt, weil ich finde, in der Hook kommt ihre Stimme sehr gut zur Geltung und auch, ja, also der Kommentar muss man nicht viel zu sagen. Gesangstechnisch wurde auf jeden Fall nochmal zugelegt im Vergleich zu anderen Songs, wo ich ihre Stimme aber auch schon immer gut eingesetzt fand, aber auch hier auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Also ich finde es ein super Song, Message schön umgesetzt. Ich kann verstehen, wenn man mit dem Sound nicht viel anfangen kann oder wenn man sagt, ey, ist mir zu radiomäßig. Aber inhaltlich hat er wesentlich mehr zu bieten als der typische Radiosong, der sonst so läuft, im Sektor.
Ja, hast du ja schon recht.
Ja, Video ist by the way auf dem Juju-Kanal, was mich kurz verwirrt hat. Aber ja, mich wie gesagt, es ist die zweite Single vom Bowser-Album 100 Pro. Kommt am 20. November, also da dürften noch einige Songs bis dahin erscheinen.
Yes. Und als nächstes, ey, es sind heute jede Menge Releases auch erschienen. Ich gehe da einmal ganz kurz durch, habe es natürlich nicht geschafft, jetzt überall reinzuhören. Skinny Finster zum Beispiel hat Feuerkraft gedroppt, die Antilopen Gang kam, glaube ich, relativ überraschend, also ich habe es vorher nicht mitbekommen, mit einem neuen Album namens Adrenochrom. So, man kann sich schon vorstellen, dass es dann da wahrscheinlich auch um ein paar Verschwörungstheorien und so weiter gehen könnte. Chefcat zusammen mit dem Producer Nobody's Face hat 2112 gedroppt. Jigsaw mit einer neuen EP oder mit einem neuen Tape, Interkontinental. Der Plot, für mich finde ich zwei sehr interessante Lyricists, auch mit jetzt keinen Beats von der Stange, so aus Düsseldorf. Biedermann und Brandstifter ist das neue Album von denen. Azum J hat seine erste Instrumental-EP gedroppt, heißt Alleine wach. Und wo ich gerne ein bisschen detaillierter drauf eingehen würde, TJ Beastboy, aka Tadde, mit Paranormal Flow Machine EP. Da sind 6 Songs drauf, wenn ich mich nicht täusche. Produziert weitestgehend oder komplett von Young Kira, der auch bei anderen Leuten schon, ich glaube, er hat für, boah, wo hat er mitgearbeitet? Bestimmt schon mal bei Prinz Pi und, also er hat auch schon bei größeren Namen mal mitgearbeitet, wobei größere Namen jetzt auch wieder ein bisschen bescheuert klingt, weil TJ Beastboy hat 1,7 Millionen Follower auf Instagram und
voll die Parallelwelt einfach so.
Geht auch auf Twitch relativ gut steil und seine Songs haben auch hier mehrfach die Millionen geknackt. Tausendmal cooler aus dem letzten Jahr liegt bei fast 20 Millionen auf Spotify.
Krass.
Das findet halt echt so sehr abseits der Szene statt, ne? Ich weiß noch damals als Dead Adam, wo halt Tadde zusammen mit dem Producer Mary und die hat noch einen dritten Homie an Bord. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Name genau war. Als die damals an den Start gekommen sind, ich glaube, es war 2017, da hatten sowohl Toxic als auch Roos Interviews mit denen. Und
genau, ich wollte sagen, die waren noch im alten Studio bei Toxic.
Ja. Genau, und Dead Adam haben sich dann aber nicht so lange gehalten, aber hier der gute Tuttle oder TJ hat sich da echt was aufgebaut, Alter. Der postet regelmäßig richtig krasse Beatbox Geschichten, die er halt selber aufnimmt, teilweise einfach Freestyle an der Loopstation so. Und der hat, also da merkt man schon, dass er echt talentiert ist. Und wer jetzt hier diese EP mal reinhört, der Dude kann rappen, Alter. Also der kann richtig rappen. Und der hat vor allem auch eine sehr große Bandbreite, was seine Flow- und Stimmvariationen angeht. So, ich meine, mit der Stimmvariation hätte man schon sich denken können, wenn man nur weiß, wie er so seine Beatbox-Sessions macht. Aber da ist schon einiges drin. Also, das war und ich habe gerade bei dem Release vergessen, Lars natürlich heute mit seinem neuen Album Last Man Standing, wozu der gute Aria ein Blockbuster-Interview in Shindy Studios gedreht hat. Check das auch ab.
Ja, Mann.
Konnte ich leider bis jetzt noch nicht reinhören. Das Album ist auch relativ lang. Songs über 5 Minuten, so, 2020, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, ne? Das kannst du jetzt nicht an so einem Vormittag mal schnell wegkonsumieren.
Ja, allein wie wir letzte Woche hier die Crazy Single besprochen haben, also da wird ja so viel erzählt, er hat ja auch sehr viel zu erzählen und dann kann er es auch noch so gut, also da muss man sich wirklich dann Zeit für nehmen,
ne? Ja. Ja, aber ich war gerade bei TJ Beastboy, also das sind sehr crazy Beats auf dem Album, da passiert eine ganze Menge und die verlaufen auch selten linear und simpel. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein bisschen zu wild und anstrengend ist. Hast du geschafft, schon ordentlich reinzuhören oder wie ist der Status?
Also wirklich, ich habe minimal reingehört, weil du hast es mir noch geschickt und dann war ich aber so in den anderen Songs vertieft und dann ich wusste nicht, dass es ein Tape ist. Ich dachte, ich muss nur kurz einen Song hören und dann öffne ich halt so den Spotify-Link, den du mir geschickt hast. Ich so, oh fuck, das ist ein ganzes Album. deswegen, ich habe echt nur ganz grob durchgeskippt. Ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass es halt, also was natürlich direkt auffällt, sehr experimenteller Sound, sehr anderer Sound, sehr wild, aggressiv, hektisch produziert, dementsprechend auch sehr schnelle Flows, teilweise Double Time, aber das ist hier jetzt auch wirklich nur so ein absolut erster Eindruck. Ich kann da nicht viel zu sagen, das überlasse ich dir.
Okay, dann mache ich da mal noch ein bisschen weiter. Also wer keine Ahnung hat, was ihn hier erwartet, es ist durchaus EDM-inspirierter Sound, aber ohne sich an diesen Mainstream-EDM-Schwanz zu hängen. So. Also das ist, wie gesagt, sehr wilde Produktion von Young Kira, der da auch gerne rumexperimentiert. Und die Lyrics sind auch humorvoll. Also hier und da waren Momente, wo ich mir dachte so, die Line hat nicht hundertprozentig gesessen. Aber dann rappt er trotzdem, auch selbst diese Lines sind halt Lines, die andere Leute so noch nicht gerappt haben. Und deshalb sticht er für mich komplett aus dieser Deutschrap-Brandneu-Masse heute mal wieder heraus. So, die Lyrics sind voll, also mit Humor und mit etlichen popkulturellen Referenzen, halt was Anime und generell Popkultur einfach angeht aktuell. Der rappt halt über die Sachen, mit denen wir groß geworden sind, auch Pokémon werden da gedroppt, dass Nidoran Doppelkick drauf hat und Gengar mit einem breiten Grinsen und so weiter. Was mich dann alles zusammen in Kombination mit den Beats und den Flow und Stimmvariationen zu der These führt, dass das der beste Rapper ist, der in Deutschland aus diesem YouTube-Universum gekommen ist und es geschafft hat, sich da relativ gut eigentlich abzunabeln und als Musiker so durchzustarten.
Ich weiß nicht. Hast du ihn denn mehr verfolgt oder ist das jetzt so, weil ich wusste ja nicht, dass du so Plan hast von ihm.
Ja, immer mal so wieder. Also man hat halt mitbekommen, wenn er was gemacht hat, ne? Aber ich fand's auch da schon, also die letzten Sachen, Hyper Real Rave Lord hieß, glaube ich, die EP, die letztes Jahr gekommen ist, war auch stabil. Also keine Ahnung, der findet halt wirklich neben der Szene statt, deshalb wird er irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen, aber der ist erfolgreich damit und der macht einfach stabile Sachen. So, da kannst du nichts sagen. Deshalb müsste mir erstmal jemand zeigen.
Ich sag ja auch gar nichts dagegen, nur ich hatte ihn halt null auf dem Schirm, deswegen ich bin da echt thematisch ziemlich raus gerade.
Ja, ja, das und weißt du, das sagt ja auch schon einiges so. Du kennst dich ja sehr gut mit der Szene aus, du arbeitest in dieser Szene und du hast trotzdem nicht mitbekommen, was bei ihm so abgeht. Was aber auch, ne, also er ist halt nicht beim Major-Label und ist auch sehr stolz darauf, so das hörst du in der Musik auch immer raus, dass er sich halt nicht irgendwo anbiedern muss und diese Pop-Songs machen muss, die wahrscheinlich auch ein paar Leute gerne machen, no front mal wieder an der Stelle so, aber ne, er lebt sich halt so ein bisschen an der Industrie vorbei und ist bei Groove Attack, glaube ich, im Vertrieb, also jetzt nicht komplett so ohne irgendwelche Strukturen, aber er macht sein eigenes Ding einfach.
Und ja, und die Zahlen, die du hier gerade genannt hast, als Independent-Künstler, da lässt sich auf jeden Fall ganz gut von leben.
Ja, da ist unter anderem, also auf der EP ist jetzt unter anderem der Song 300 Words in a Minute und der hält, was der Titel verspricht, also er rappt da 300 Wörter in einer Minute. Und das geht aber gar nicht mal so sehr auf Kosten der Musikalität, finde ich. Er hat dann am Ende auch noch so ein paar Sekunden, wo er sich Zeit nimmt und rappt so, okay, ich lasse mir jetzt eine Pause, weil ich einfach schon so viel gerappt habe und hat da noch Melodie drin und so weiter, das ist nice. Pull Up, der zweite Song auf der EP, hat mir auch gut gefallen. Da rappt er halt, es ist auch so ein Representer-Flexer-Song, wo er halt auch darüber rappt, in was er alles abpullt. Unter anderem mit einem dicken Schlitten wie der Weihnachtsmann. Okay, der kam vielleicht schon mal irgendwo anders. Aber auch im Blue Falcon, also dem Gefährt von Captain Falcon bei F-Zero-X, in einem TIE Fighter, also dem Raumschiff, diesen kleinen Raumschiffen vom Imperium in Star Wars, wenn der Blue Falcon leer gegangen ist, dann pullt er ab auf einem Tyrannosaurus Rex und danach auf einem Godzilla oder auf dem Bike von Mario, mit der Bahn, mit einem City-Roller oder einfach zu Fuß. Er hat den Songtitel Pull Up auf jeden Fall ausgereizt. Und das, weißt du, für andere ist es vielleicht eine Phrase und er hat das dann so durchexerziert. Also der hat richtig Bock auf Texte schreiben und krass rappen. Und ich hatte mir noch eine Line rausgeschrieben, sogar zwei. Einmal, look at me, alles, was du Lusche nicht kannst, das kann ich. Und du kannst nichts, heißt im Umkehrschluss dann wohl, ich kann alles. Fand ich schon einen Schmunzler wert, als ich das gehört habe. Hat vielleicht auch schon mal irgendwie jemand so ähnlich gebracht, aber kam cool und hat mir gefallen. Und dann noch eine, denn mich kann keiner ficken, weil ich immer noch nicer spitte, wenn ich nur zitiere von meiner Einkaufsliste. Ich brauche Dinkelspaghetti und Mousse-Avocado und noch eine Paprika, Kokosnusswasser, Tomaten und Ingwer und noch ein bisschen Weißwein fürs Abendmahl. Fand ich auch nice.
Gute Einkaufsliste auch, kann man machen.
Ja, und er gibt im Song Swag, gibt er Shoutouts an Moneyboy und Soulja Boy, weil die auch den Swag aufdrehen. Und der Song beginnt auch mit einem Sample aus einem Interview von Moneyboy, wo er Swag erklärt. An der Stelle allerwärmste Empfehlung, lest den Artikel auf hiphop.de, den der gute Kollege Michael geschrieben hat. Für ihn ist Moneyboy der einflussreichste Rapper der 2010er Jahre. Und er hatte auch gute Argumente für. Ich meine, man kann andere Leute vielleicht auch eher in dieser Position sehen. Ich meine, Haftbefehl hat eine sehr große Rolle gespielt in den letzten 10 Jahren. Vielleicht sogar Crow, Materia. Aber Moneyboy, so die These, hat halt Deutschrap in eine neue Ära geführt und war seiner Zeit halt immer voraus. Lest den Artikel auf jeden Fall.
Ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen, ich habe aber mit Genuss die Kommentare gelesen. Das ist
ja
das ist ja vorprogrammiert bei einem solchen Artikel.
Ja, Mann. Aber der Artikel ist auch einfach nice. Also ich mag sehr gerne, wie der Micha schreibt. Das
ja, lese ich voll. Immer sehr also, gerne. Ich hab den Artikel jetzt noch nicht gelesen, aber grundsätzlich hat Micha immer eine sehr nice, fundierte und gleichzeitig unterhaltsame Schreibe.
Ja, Mann.
Wo sogar ein bisschen Humor durchkommt, den man jetzt vielleicht nicht immer direkt checkt, aber macht auf jeden Fall Bock, seinen Artikel zu lesen.
Yes. Ja, das war's von meiner Seite zu der EP Paranormal Flow Machine, die auch hält, was der Titel verspricht.
Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es ein Album ist, aber wie du schon gesagt hast, ist es natürlich nur in Anführungszeichen eine EP. Ich weiß nicht, wie viele Songs? 7?
6 oder 7. Moment. Ja. 7 Stück sind.
Alles klar. Gut, das war's mit den größeren Releases. Wollen wir noch über 1-2 Songs sprechen? Ich weiß nicht, hast du noch was auf der Liste?
Ich hätte noch Dardan und Monet 192 mit Gar keinen Bock, produziert von Maxe. Ja. Ist halt angelehnt an dieses Meme. Habe ich erstmal nur, als ich nur den Titel gesehen habe, Gar keinen Bock, ist mir nicht aufgefallen. Song angemacht und dann dachte ich mir, oh nein, Alter, also so Memes zu Songs machen hat schon immer ein gewisses Cringe-Potenzial. Wo ich dann aber lustig.
Ist dir nicht aufgefallen?
Ja, also als ich in den Song reingehört habe, schon. Aber als ich nur den Titel gelesen habe, Gar keinen Bock.
Vorher nicht?
Nö. Also gar keinen Bock ist jetzt.
Das ist auch das Meme, was unfassbar durchgebumst wurde die letzten Monate.
Genau. Da fand ich dann aber auch ganz lustig, dass Dardan, ich weiß ja nicht, wann der Song entstanden ist, aber Dardan hat auf Instagram geschrieben, dass jetzt ist nicht mehr cool. Oder irgendwie so, warte, da müsste ich nochmal. Genau, Gar keinen Bock, Meme ist out, hat er geschrieben. So. Weil, ne, wenn jemand einen Song über so ein Meme macht oder so, dann ist auch meistens der Moment, wo du dir denkst, so, ja, okay, jetzt ist vorbei. Finde ich lustig, dass er das dann so selber bringt. Und
ja, ist ganz witzig, aber dafür hätten die den Song eigentlich selbst auch ein bisschen eher rausbringen müssen. Weil, also dieser Joke wurde ja so auseinandergenommen in den letzten Monaten oder Wochen, das war ja so schnelllebig.
Du kannst so schnell einen Song aufnehmen und rausbringen, wie in Deutschland Memes durchgebumst werden. Das schaffst du nicht.
Das stimmt auch wiederum. Das stimmt auch wiederum. Also gefühlt, dieser Joke war da und 3 Tage später dachte ich mir schon so, boah, Alter, reicht jetzt doch jetzt.
Jeden
so,
Kommentar
jede
schon gelesen.
Meme-Seite, überall, jede Caption, alles war nur noch gar kein Bock. Hier und da war nochmal lustige bei, aber ja, du hast schon recht, es ist ja generell so Dinge, die viral gehen oder so, das ist ja inzwischen dermaßen schnelllebig. Früher gab es so gefühlt so 10 Videos, die jeder kannte, weil sie viral gingen, so 2012, 13, 14. Mhm. Und jetzt gibt's so einfach jede Woche einen neuen Joke.
Ja.
Ja, ist schon richtig, so schnell kann man vielleicht nicht unbedingt den Song aufnehmen und rausbringen. Wobei, ich glaube, die haben ihn schon vor ein bisschen längerer Zeit angekündigt. Aber sie haben ja halt auch ein aufwendiges Video dazu gedreht. Das kam halt hinzu mit In Motion und den Black Dolphins.
Zum Song aber, also ich bin bei manchen Dardan-Songs nicht so der größte Fan, wenn es so poppig ist und für die Mädels und so weiter. Aber ich fand Dardan schon immer nice, wenn er auf so grimy, dreckigen Sachen kommt. Und hier haben wir jetzt auch wieder so grimige Sounds im Beat. Und ja, der Rhythmus und die ganze Gangart von dem Ding erinnert mich auch so ein bisschen an halt die Sachen, die ich feiere. Zum Beispiel dieses Bum, 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 weißt du, diese Triple-Pause, diese Triple-Verzögerung, wohinter dann häufig eine Hook kommt. Also ich muss jetzt denken an Superman von Blade oder Augenringe von Anzu. Also halt Sachen,
ich hätte
die ich
mir,
dieses Jahr krass gefeiert habe.
Ich hätte mir, also die Produktion ist halt so sehr reduziert und rough und also ich hätte mir Young Huren drauf vorstellen können, zum Beispiel auch.
Ja, wäre auch eine wilde Kombo gewesen, safe.
Ja. Den hatte ich irgendwie direkt im Kopf.
Deshalb, also vom Sound ist das für mich einer der coolsten Dardan-Songs der vergangenen Zeit. Aber lyrisch war da auch wieder nicht so viel zu holen. Allerdings brauchst du das ja auch nicht immer in jedem Song. Also wenn das jetzt der Song zum Turn-Up machen ist, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie groß deine Geschichte ausbreiten von wie du dich hochgekämpft hast oder so.
Ja, schon gar nicht auf dem Song. Also der Song ist ja, wie du sagst, das ist halt ein in Musik umgewandeltes Meme. Ja. Plus noch ein Video dazu. Und das ist halt so reines, arrogantes Geflexe. So sehr stumpf. Ansagen. Unter anderem, ihr seid immer noch scheiße, dann kommt das Album halt raus. Rappt er. Ja.
Das ist die einzige Line. Ja, sorry, mach erstmal weiter.
Irgendwie dieses Haus wurde von Spotify finanziert. Also es ist sehr full einfach auf Geflexe und dementsprechend auch das Video gestaltet. Fand ich ganz witzig, wie die beiden so gelangweilt, also die ganze Attitüde, die dies gar keinen Bock rüberbringt, ist ja so gelangweilt, lass mich in Ruhe mäßig, so gar keinen Bock halt. Mhm. So, und dann sitzen die da ja auch so umgeben von voll vielen Frauen und die Frauen gucken aber auch die so gelangweilt an. hat schon auf jeden Fall Comedy-Character das Ganze.
Ja, du hast gerade die eine Line angesprochen, die bei mir hängen geblieben ist, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe gedacht, ich höre auf, doch ihr seid immer noch scheiße, dann kommt das Album halt raus, rappt er da. Mhm. Wo ich mir jetzt aber denke, so, ey, wenn du wirklich gedacht hast, du hörst auf, dann warst du einer von wenigen. Also ich glaube nicht, dass viele Leute davon ausgegangen sind, dass das jetzt wirklich das Ende so ist bei ihm.
Nee.
Ich meine, er ist noch ganz halt jung, Alter, gerade im Hype und so, genau. Deshalb hat die Line dann für mich so ein bisschen faden Beigeschmack, aber soll jetzt nicht generell den Eindruck drücken. Für mich einer der besten Dardan-Songs der letzten Zeit, einfach weil es meinem Geschmack mehr entspricht, so.
Ja, aber ich glaube, also der Song ist jetzt auch wirklich nicht dafür gedacht, dass man die Lines auseinander nimmt und durchanalysiert und zu ernst nimmt, weil ja der ganze Aufhänger mit dem Augenzwinkern zu sehen ist. Von daher ist es halt eher
das. Ja, gut, dann ist die Line wahrscheinlich gemeint. Dann ist die Line wahrscheinlich auch mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ich weiß ja, weißt du, vielleicht macht er es auch gar nicht so auf ernst. Vielleicht ist das ja auch so von ihm so Spaß, von wegen, ja, Karriereende, ihr wusstet doch, mache ich eh nicht und so.
Ja. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, während dieses gar kein Bock-Jokes oder Memes in den letzten Wochen, woher das überhaupt kam. Und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, aber ist ja jetzt auch keine Garantie, weil das findet man dann ja meistens auf so irgendwelchen Seiten. Also du findest jetzt nicht auf der FAZ, woher solche Memes stammen, so, sondern halt in irgendwelchen Foren oder Viralseiten oder keine Ahnung was. Und ich habe hier rausgeschrieben, also eine Quelle, die ich gar nicht erwartet hätte, woher dieses Meme kommt. Das gar kein Bock-Meme wurde populär, nachdem die Journalistin, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Hengame Yagubifara, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht, auf ihrem Twitter-Account Habibitus den Tweet Morgen wieder Taz-Kolumne gar kein Bock veröffentlichte am 5. Juli 2020. Das ist die Taz-Journalistin, die in ihrer Kolumne ja die Abschaffung der Polizei gefordert hatte, nach dem Black Lives Matter Movement oder als das Black Lives Matter Movement größer wurde. In dieser sinnierte sie über die Abschaffung der Polizei und schlug als eine geeignete Option die Mülldeponie vor. Dies löste eine kontroverse und heftige Reaktion aus. Die Kontroverse machte Hengame Yagubifara aber auch deutschlandweit bekannt, was ihren Aussagen in den sozialen Medien Aufmerksamkeit verschaffte und letztendlich dem gar kein Bock-Meme zuträglich war. Ja, das war ja dieser Vorfall, wo, glaube ich, Seehofer, über den ich jetzt mal nicht sage, was ich von ihm halte.
das sagt schon, was du von ihm hältst.
Was hat er hinterher gefordert?
Keine Ahnung, dass sie eingesperrt wird oder so. Irgendwas total Abwegiges, Alter. Sie schreibt so einen Artikel mit einer
komplett absurde, unangebrachte Schritte. So, wo ich mir denke, Bro, du verpasst bei so vielen Sachen. Nee, Bro nicht, er ist nicht mehr Bro. Du verpasst bei so vielen Sachen mal die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, lässt so viel Scheiße vom Stapel. So, und da willst du dann so hart durchgreifen, das sagt halt einiges über ihn und sein Denken aus. Aber gut, lass uns hier nicht zu politisch werden, das ist hier nicht der richtige Podcast dafür. Aber ja, fand ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das daher kam. Also in dem Artikel stand dann auch noch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo habe ich das überhaupt her, vielleicht wäre auch mal korrekt, die Quelle zu nennen, aber finde ich jetzt, glaube ich, so schnell nicht wieder, dass sie nicht der Ursprung war, aber dass es durch, also nicht unbedingt der Ursprung war, konnte
so
nicht
der Multiplikator werden.
Aber sie, ja, genau, durch diesen Tweet wurde es dann halt bekannter. Und sorry an die gute Dame, falls ich ihren Namen jetzt komplett falsch ausgesprochen habe.
Bleib einfach auf Brudi-Schwesti-Basis beim Vornamen, dann machst du nichts verkehrt.
Oder einfach beim Twitter-Namen Habibitus.
Oder so. Ich meine, wir sind ja auch im Internet. So, richtig. Hast du noch irgendwas auf der Liste, was heute dope gewesen wäre, erwähnenswert in einer anderen Art und Weise?
Ja, mal eine ganz andere Richtung, und zwar 18 Karat mit Gelb, produziert von Young Mesh. Typisch 18 Karat, halt so richtig schöner in die Fresse Sound, also wie eigentlich immer bei ihm. Ich kann nicht immer mir seine Sachen geben. Manchmal ist mir das etwas zu anstrengend, weil es ist ja auch so sein Trademark, halt so übertrieben aggressiv und mit so halb schreiender Stimme zu rappen.
Kann mir vorstellen, dass es beim Pumpen gut funktioniert.
Ja, da auch, und das mache ich ja jeden Tag. Und, ja,
sieht man auch.
Das macht schon Bock, wenn man halt so Bock, Lust hat auf so richtig agro-asozialen Street-slash-Gangster-Rap. Da kann man sich 18 Karat auf jeden Fall immer gut geben. Und der Song gefällt mir auf jeden Fall, ist die erste Single aus seinem neuen Album Narcotrafikante. Kommt am 13. November. Video dazu von Daniel Slutin, liebe Grüße an der Stelle. Checkt auf jeden Fall die Macherfolge mit ihm, die ich vor einigen Wochen mit ihm gedreht habe. Genau, er widmet sich hier den 200ern. Ich finde es so witzig, wie er so halt voll plump sagt, so gelb ist jetzt seine neue Lieblingsfarbe, weil das ist ja jetzt der Höchstbetrag bei den Scheinen, bei den Euroscheinen, nachdem der 500er, der ja bekanntlich lila war, was in dem ein oder anderen Rap-Song erwähnt wurde, letztes Jahr abgeschafft worden ist. Sind immer noch viel im Umlauf, habe ich extra nochmal gegoogelt, aber werden halt nicht mehr gedruckt. 18 Grad hatte auch passenderweise den auf seinem Album Pusher den Song Braun, Grün, Gelb, Lila mit seinem alten Kompagnon Play 69. Jetzt ist es halt nur noch Braun, Grün, Gelb. Und ja, Gelb ist die neue Lieblingsfarbe von 18 Karat und auf jeden Fall ein harter, asozialer, in die Fresse Rap-Track von 18 Karat für alle, die diese Richtung feiern. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, das sei hier auf jeden Fall noch erwähnt.
Okay. Ja, sonst hier auf Untergrund-Clark-Basis habe ich heute nicht allzu viel auszupacken. Ich habe den Song jetzt noch nicht gehört, aber Schulter 139 fand ich bei den letzten Singles immer relativ cool. Hat heute seinen neuen Song Safe House gedroppt. Und das wäre dann eigentlich auch schon meinerseits.
Ja, also von meiner Seite auch. Ich würde sagen, so. Damit sind wir durch. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Surprise-Party in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Normalerweise ja immer schlecht.
Ja, heute ist richtig wack, sodass der Dude, bei dem wir morgen Kanus mieten wollten, schon meinte, ne, mal gucken. Aber ja, morgen Schauer vielleicht, aber auch Sonne. Gucken wir einfach mal, wie das läuft.
Ja, das Wetter kippt ein bisschen. Also wie gesagt, ich bin ja gerade in Osnabrück. Hier ist auch so, also ist jetzt nicht kalt natürlich, ist immer noch so 24, 25 Grad, aber halt so gräulich, windig, zwischendurch ein bisschen Regen. Während in Berlin, bin ich ganz froh eigentlich, dass ich heute nicht da bin, 36 Grad heute wieder sind.
Ciao, Alter. Reicht mit 36 Grad langsam.
Da ist immer noch Hochsommer to the fullest, aber an sich soll der Sommer jetzt, glaube ich, auch ein bisschen kippen. Ab nächste Woche kühlt es, glaube ich, generell eher ab. Was jetzt auch mal ganz gut ist, weil ich finde 25 auch angenehm. Wie du sagst, man braucht ja nicht immer sich tot zu schwitzen.
So, ich würde sagen, Wetter auch noch abgehakt. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, mein Guter.
Ich wünsche euch da draußen auch ein schönes Wochenende. Nächste Woche gibt es ein kleines Special, das sei schon mal verraten an der Stelle. Das war Release Friday, Powered by Teufel für diese Woche. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark. Tschüssikowski.
Ciao.